Präsident.
Sommer?
Sie haben das Wort.
Ich danke. Herzlich willkommen. Schön, dass wir uns in diesem neuen Semester wieder treffen. Early Bird, früh am Morgen. Wir sind natürlich alle schon seit Stunden hier und treffen uns jetzt für interessante Vorträge. Dieses Semester starten wir mit zwei Vorträgen, die eher im Bereich Medizin angesiedelt sind und danach im letzten zur Quantenphysik zu wechseln. Ich glaube, es wird unheimlich spannend. Ich hoffe, dass wir hinterher genauso spannende Diskussionen zu den Themen haben. Das haben wir letztes Semester sehr gut hingekriegt, haben sich viele Fragen entwickelt, die wir dann gut beantworten konnten. Wir starten heute mit Frau Dunger und Herrn Schnell zu dem Thema, was denken Medizinstudierende eigentlich über Ärztinnen und Ärzte und wie sind diese wirklich? Was ja ganz spannend ist, weil das Vorurteil, wie Ärztinnen und Ärzte sein könnten, ja vielleicht auch auslösend ist, dieses Studium zu wählen. Und wir dann mal sehen, wie es tatsächlich ist. Ich freue mich sehr auf den Vortrag.
Bitte. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr. Guten Morgen. Schön, dass wir uns so früh treffen. Das ist genau richtig. Wir sind Dr. Christine Dunger und Martin Schnell vom Lehrstuhl für Sozialphilosophie und Ethik der Fakultät für Kulturreflexion und zugleich vom Institut für Ethik und Kommunikation im Gesundheitswesen von der Fakultät für Gesundheit. Das heißt, unsere berufliche Rechtfertigung und Existenz an der gesamten Universität ist die einer Brückenfunktion, nämlich die zwischen Kultur und Gesundheit. Sie kennen alle diese Broschüren, ja, die wir hier verteilen, verkaufen und vergeben und anpreisen. Und wenn Sie uns situieren wollen, dann gehören wir in so eine Schnittmenge. Wo ist denn die jetzt hier? Da. Ne? Da sind wir jetzt. Gucken Sie. Wenn Sie jetzt also ein Navi, ein semantisches Navi hätten, Christine, guck, wir sind hier, ne? Genau. Und um diese Brückenfunktion auch mit Inhalt zu füllen, möchte ich kurz erwähnen, dass wir drei Hauptarbeitsgebiete haben. Dann gibt es da Unterpunkte, die können wir jetzt uns schenken. Das erste ist, wir beschäftigen uns mit den Grundlagen, die Kultur und Gesundheit verbinden, auf der Basis einer Ethik von vulnerablen Personen. Das ist, wenn Sie so wollen, der philosophische Teil dieser ganzen Bemühung, der also auf Theorie basiert ist, der sich mit Ethik und Philosophie beschäftigt. Werner, du hast ja da auch letztes Mal reingeguckt in das Buch, ist ein gutes Buch, ne, muss ich jetzt sagen.
Ja, danke schön. Auf jeden Fall.
Danke dir recht herzlich.
Ich habe es jetzt auch schon zitiert.
Ja, ich habe dich auch zitiert. Guck mal, so geht das doch. Also das ist sozusagen die philosophische Basis, dazu möchte ich jetzt gar nichts weiter sagen. Der zweite große Arbeitsbereich, und das sind so Sachen, die sind so seit 15, 20 Jahren in der Arbeit, ist das Thema Forschungsethik. Wir hatten 2006 dazu ein maßgebliches Buch publiziert, was dann überall Eingang gefunden hat und rezipiert worden ist. Und wir überarbeiten das gerade grundlegend im Sommer nächsten Jahres, ne, sind wir auf dem Markt, ganz groß dabei. So, der dritte Arbeitsbereich, den wir haben, das nennen wir empirische Ethikforschung. Da geht es uns dann darum, konkrete Settings, man kann sagen, wo auch immer auf der Welt, methodisch zu erforschen, um da dann herauszufinden, wie es dort um die Ethik steht. Ich mache das mal so sehr allgemein, um jetzt nicht zu spezifisch den Vorspann zu gestalten. Also wie gesagt, diese Brückenfunktion, drei Arbeitsfelder. Und das, was wir heute präsentieren, ist ein Einblick in den dritten Teil. Also wir bewegen uns jetzt im Bereich der empirischen Ethikforschung. Und da haben wir eine ganze Menge Publikationen, auch auf Englisch und so, wie das so üblich ist. Ja, das Thema heute lautet, wie bei RTL, was Medizinstudierende von Ärzten halten und wie Ärzte wirklich sind. Wir haben lange überlegt, aber genau darum geht es eigentlich. Also warum soll man es nicht so nennen? Warum kompliziert, wenn es auch so schön ist? Wir machen das Ganze, weil es eben empirische Ethikforschung ist, basiert auf drei eigenen Studien, die wir selber durchgeführt und auch publiziert haben. Wir haben die Präsentation so aufgebaut, dass wir erstmal über die Inhalte sprechen. Das ganze Methodische, wie das jetzt funktioniert, das haben wir so ein bisschen in den Hintergrund gelassen. Wenn das aber gewünscht wird, können wir darüber gerne sprechen. Nein, ich werde nicht die ganze Zeit reden und das ist beim Showmaster und hier ist meine Assistentin, die das Wasser bringt. Nein, wir haben die Rolle schon aufgeteilt und ich mache mal den Anfang jetzt, was diesen Inhalt und die Vorstellung der Dinge betrifft und dann wird Christine das dann ungefähr nach einer Hälfte so übernehmen. Okay, machen wir. Haben wir so abgesprochen. Ne? Also zunächst mal, worum geht es eigentlich? Wir möchten mehrere Dinge tun. Zunächst mal, es geht unter anderem um einen Einblick in die universitäre Sozialisation von Medizinstudierenden. Es geht um die Ausbildung des ärztlichen Habitus, der ja während des Medizinstudiums also auch eingeübt wird. Dann geht es also ganz stark um die Orientierung auch von Studierenden an einem Vorbild des Arztes. Ich bin Ethikprofessor und zuständig für den Leistungsnachweis Ethik in der Medizin unter anderem. Sie glauben gar nicht, wie oft die Studenten zu mir kommen und sagen, Herr Schnell, das mit der Ethik, wir machen das so, wie Sie das wollen, aber in der Realität ist das ganz anders, das wissen Sie ja häufig, ne? Wenn wir mit dem Oberarzt darüber sprechen. Also klar, Sie sagen ganz, es gibt zwei, den Ethikprofessor und Oberarzt, und wer der hier das Orientierungsleitbild ist, ist der Mann mit dem weißen Kittel. Was wir hier natürlich tun, das dürfen wir nicht vergessen, wir machen einen Akt der Kulturreflexion. Das heißt, ein Stück Kultur wird reflektiert. Und was reflektieren wir? Wir reflektieren eine Kultur der UWH selber, weil die Medizinstudierenden, von denen wir hier handeln, und die Ärzte, auf die wir das beziehen, das sind unsere eigenen. Also nicht irgendwelche, über die man meckern kann. Da gucken wir auch mal, was die anderen Universitäten dazu ihren Studenten sagen. Wir beziehen uns auf unsere eigenen Studenten und reflektieren das in den allgemeinen Punkten, was wir dort niedergelegt haben. Die drei Studien sind diese hier. Der Wandel des studentischen Urteils in klinisch-ethischen Entscheidungen, das haben wir untersucht und haben die erste Publikation mit Datenauswertung 2011 publiziert. Die zweite Studie hört sich so ähnlich an vom Titel, ist aber ein Anschluss, aber eine andere Datenbasis, und Englisch, Medical Students Development und so weiter. Das ist vom Titel her ähnlich. Die Autorenschaft ist ein bisschen eine andere Zusammensetzung als vorher, aber eine zweite Publikation, wie die mit der ersten zusammenhängt, dazu gleich mehr. Und dann haben wir noch das hier, 2017, ärztliche Werthaltung gegenüber nicht einwilligungsfähigen Patienten auf der Basis eines faktoriellen Service, haben wir dann eine größere Untersuchung tätigt. So, und aus diesen drei Sachen jetzt im Zusammenhang also zum Thema. Wir fangen an mit der ersten Studie. Wir haben Folgendes getan. Unterrichten hier viele schöne Sachen an der Uni, unter anderem Medizin, und wir wollten Medizinethik, und wollten mal rausfinden, ob das was bringt. Wird das klinische Urteilsvermögen in ethischer Hinsicht von den Studenten mit der Studium besser oder schlechter oder gleich bleiben, oder wie wirkt sich das aus? Eine direkte Kausalität kann man natürlich nicht nachweisen, aber es ist schon so, dass man da Untersuchungen anstellen kann. Wir haben einen Jahrgang von Medizinstudierenden durch ihr gesamtes Medizinstudium begleitet, also vom ersten Semester bis zum neunten Semester. Das ist das Studium noch nicht fertig, aber dann verlassen die Universität, um dann ins praktische Jahr zu gehen. Da war für uns dann die Wasserscheide, neun Semester. Und wir haben uns bemüht, nun den Fokus auf die Entwicklung des ethischen Urteilsvermögens der Studierenden zu legen. Urteilsvermögen, das ist ganz im Sinne von Kant zu verstehen. Es geht darum, das Allgemeine, was wir über das ethische und das juristische Wissen auf den individuellen Fall eines Patienten anzuwenden, oder umgekehrt bei Kant, den individuellen Fall allgemeinen Normen oder ethischen Haltungen zu subsumieren. Deshalb ist hier von Urteil die Rede. Also in den Studien ist natürlich genau begründet, welche Begriffe das sind und was die bedeuten. Und haben dann, wie Sie dort sehen, in dieser Longitudinalstudie drei sogenannte Messzeitpunkte oder Erhebungszeitpunkte gemacht, wo wir das Urteilsvermögen versucht haben zu fixieren, zweites, viertes und achtes Semester. Zweites Semester deshalb, weil im ersten Semester die noch so frisch von der Straße sind, so nach drei Wochen, hallo, da sind dann noch keine richtigen, sind die noch nicht in den Habitus des Mediziners einsortiert. Es geht bis zum neunten Semester, da hat aber keiner Zeit. Da hat keiner Zeit, da gibt es Prüfungen, da sind alle ganz nervös, suchen ihre Zettel, komme ich jetzt noch scheinfrei. Also sind das die drei Messzeitpunkte. Die Studien, die ersten beiden, die ich jetzt vorstelle, beziehen sich also darauf, dass in der ersten Studie das zweite und vierte Semester fixiert ist. In der zweiten, in der englischen Studie, die vom Titel her ähnlich wie die erste ist, geht es dann um das achte Semester, sodass wir dann mit beiden Studien zusammen das abgebildet haben. Und Christine wird danach dann die dritte Studie vorstellen, wo die Werthaltungen, die Ärzte haben, im Mittelpunkt steht. Die Methode will ich kurz erwähnen, wie gesagt, aber das nur im Hintergrund, weil wir keine Methodenreflexion machen. Wir haben eine Vignettenstudie durchgeführt, das heißt eine kleine Fallgeschichte, die werde ich gleich ganz kurz vorlesen. Und da geht es darum, dass die Medizinstudenten den Sachverhalt, der in der Fallgeschichte niedergelegt, den sollen die bewerten. Und diese Bewertung, die die Studenten angesichts einer Fallgeschichte mit einem ethischen Problem und so weiter abgeben, das ist das, was uns interessiert. Die sollen auch nicht sagen, ich bin jetzt der Arzt, sondern die sollen einfach sich als Studenten im zweiten, vierten, achten Semester zu der Sache ethischerseits urteilsmäßig so verhalten, wie sie sich verhalten. Der Fall ist also evidenzbasiert, das heißt, er ist ausgedacht und der ist nach den üblichen Kriterien dann präsentiert worden. Es muss ein realistischer Fall sein, er darf nicht über- und unterkomplex sein. Die Praktiker, die damit in der Patientenversorgung zu tun haben, müssen sagen, ja, so ungefähr läuft das. Das wird mit Studien abgeglichen, ob das in irgendeiner Weise auch dort schon thematisiert ist und so weiter und so fort. Dann geht es darum, dass diese kleine Fallgeschichte auch verstehbar sein muss, sie darf nicht so kompliziert geschrieben sein. Ja, und darin geht es nun um eine Geschichte, wo auch ärztliches Tun vorkommt und die Studierenden bewerten das. Und diese Bewertung interessiert uns. Der 10-jährige Paul leidet an einer Muskelatrophie, das heißt einer genetisch bedingten Krankheit, die die Atemmuskulatur betrifft und sie schwächt. Im Rahmen dieser Grunderkrankung muss er bei einer Lungenentzündung hier im Hals intubiert und beatmet werden. Im Hinblick auf die weitere Behandlung befürworten die Ärzte die Anlage eines Tracheostomas. Sie sagen also, das wäre jetzt besser, wir würden dieses Gerät anlegen, weil dann das Atmen für den kleinen Paul besser wäre. Aber die Eltern sagen, nee, wir lehnen diesen Eingriff eher ab, weil das dann bedeuten würde, dass der Paul seine natürliche Stimme vor dem elektronischen Automat so anfängt zu sprechen. Ja? Wenn Sie mal auf eine Palliativstation, da sind viele Kehlkopfkrebsleute, wenn Sie mit denen reden, die reden also so wie so eine Maschine. Und Sie möchten ihm gerne die Möglichkeit erhalten, mit der eigenen Stimme zu kommunizieren. Das ist also die Geschichte. Was muss man jetzt machen? Wer hat recht, die Eltern oder der Arzt oder der Paul? Das ist unklar. Wenn man kann zur Entscheidung für Urteilsvermögen nur Geschichten bringen, die nicht in sich selber klar sind. 2 und 2 ist, wer ist für 4? Gut, das ist jetzt keine große Entscheidung, das so festzulegen. Wenn es regnet, wird die Erde nass, genau. Und da ist die Sache unklar. Man könnte es machen wie der Arzt oder wie die Eltern. Ja, aber wie machen wir es denn jetzt genau? Irgendeine Entscheidung muss ja irgendwann fallen. Die Frage an die Studenten ist jetzt nun gewesen, wie soll sich der behandelnde Arzt in der Situation verhalten? Ich empfehle etwas, das ist medizinisch indiziert, das ist klar auf der einen Seite. Und die Eltern, und der Paul ist ja erst 10, bewusst so gewählt, dass er noch nicht älter ist, mit 16 ändert sich ja das Urteilsverhalten, auch in medizinischen Entscheidungen sind dagegen. Was soll der Arzt jetzt tun? Aus Sicht der Studenten. Diese Frage ist jetzt sehr stark in unserer Befragung aufgegliedert worden. Für unsere Präsentation schieben wir das jetzt mal auf diese grobe Frage einfach zusammen. Ja? Da gibt es ja mehrere Unterpunkte, die man befragen kann. Lassen wir vielleicht jetzt zunächst beiseite. Also, die Tabelle ist so zu lesen, die Antworten, was der Arzt tun soll, die Antworten der Studenten, was sie sagen, dass der Arzt tun soll, sind hier. Dann ist es so, dass die Begründung, die gegeben wird, im zweiten Semester diese ist und im vierten Semester sieht die so aus. Also die Studenten sagen grundsätzlich, ja, der Arzt muss die Entscheidung der Eltern akzeptieren. Nicht? Die Eltern sind die Eltern. Sie haben also die Willensvertretung des Patienten, der 10 Jahre alt ist in dieser Situation. Im zweiten Semester ist die Begründung dafür, warum ist denn das so? Ja, die Eltern haben das Sorgerecht. Und außerdem lieben sie ihren Sohn. Die wissen, was für den gut ist. Und das muss man respektieren. Im vierten Semester ist es so, dass die Studenten dann sagen, ja, man muss die Entscheidung des Arztes akzeptieren, die Begründung ändert sich aber bereits. Der rechtliche Rahmen bleibt bestehen, die Eltern haben das Sorgerecht, aber die Studenten betonen weniger die emotionale Bindung, dass die zu beachten wichtig sei. Ja, das tritt sich in den Hintergrund. Zweite Antwort, der Arzt muss den Prozess der Entscheidung zum Verzicht auf die OP akzeptieren. Also wie sozusagen die Kommunikation und die Entscheidung in diesem Falle zustande gekommen sind. Das ist deshalb so, weil wir akzeptieren müssen, sagen die Studenten im zweiten Semester, als werdende Ärzte einsehen müssen, Eltern sind als verantwortungsvolle Entscheidungsträger. Das ist die Aufgabe der Eltern und da können wir nicht dran vorbei. Und im vierten Semester sagen die, ja, aha, aber es muss medizinisch akzeptabel sein. Das muss für mich als Arzt zu akzeptieren sein. Die Eltern können da nicht irgendwas fordern. Nee. Ich kann dem nur zustimmen, wenn es auch medizinisch passt. Dritte Perspektive, es ist so, dass die Studierenden durch Ihre Antworten, es gibt auch Freitext und wir haben auch freie Interviews noch geführt zu verschiedenen Perspektiven, dem Arzt eine klare Rolle in diesem Prozess zuweisen. Ne? Junge, Eltern, Arzt, Dreierverhältnis, klassische Pädiatrie. Der zweiten Semester sagen Sie, ja, der Arzt ist halt so eine Art Berater. Der berät die, die wollen irgendwas und dann muss er seine inhaltliche Expertise einbringen und er muss dabei sein, diesen Prozess zu begleiten. Im vierten Semester sagen Sie, das ist richtig, aber er darf sich auch nicht alles gefallen lassen, der Arzt. Also wenn dort in dieser Diskussion und in den Argumenten, die die Eltern vorbringen, Dinge sind, die unakzeptabel sind, dann muss er durchaus auch mal intervenieren. Intervention ist hier argumentativ gemeint, natürlich nicht praktisch. Es geht ja nicht darum, dass der Arzt einfach operiert und irgendwas tut, was hier noch keine Zustimmung erlangt hat. Ja, wir sehen also, die Antworten sind, wie sie sind. Und vom zweiten zum vierten Semester gibt es eine Verschiebung der Begründung in Bezug auf, aber noch in Bezug darauf, dass die Antworten noch dieselben bleiben. Jetzt interessant war die Charakterisierung, die die Studierenden für die an der Fallgeschichte maßgeblich, was die Entscheidung angeht, wichtigen Personen gegeben haben. Also das sind so In-Vivo-Codes. Eltern, können wir das auf den Punkt bringen, werden von ihnen als die Sorgenden betrachtet. Die kennen Paul gut, die sind besorgt, die wollen das Beste, die sind aber auch unerfahren und emotional sehr überlagert, so sind halt Eltern, und die sind vor allem nicht objektiv. Das sind die Bewertungen im vierten Semester, die im zweiten haben wir jetzt mal weggelassen. Der Arzt ist aber, der dagegen ist objektiv, Ärzte sind Fachleute, Aufklärer, Führer, ganz oft erfahren, Berater, Argumentierer, zeigen Möglichkeiten auf. Da sehen Sie schon, das ist das, Ethikprofessor Arzt, weißer Kittel, der Mann geht voran, so Wild Frontier, so in Amerika, so, jawohl, wir schaffen das. So, das ist die Auffassung, die Medizinstudium im vierten Semester. Wir müssen noch ganz kurz dazu Folgendes sagen. Das Medizinstudium ist hier so aufgebaut, dass die Vorklinik geht bis zur Hälfte des dritten Semesters. Stimmt's? Stimmt. Und die zweite Hälfte des vierten Semesters wechseln die dann die Studenten in die klinischen Blöcke. Das heißt, das ist genau der Point, den wir hier gewählt haben, wo sie von der Vorklinik in die Klinik überwechseln. Das studentische Urteil, um das es uns hier geht, das heißt, maßgebliche Werte für das Urteil über das ärztliche Verhalten Pauls Eltern gegenüber ist im zweiten Semester, so wie wir es genannt haben, existenziell geprägt. Also die Werthaltung, die dahinter steht, die Studenten interessieren sich für die Frage, hat Paul denn überhaupt Lebensqualität? Der arme Junge, man muss sich das mal vorstellen, in welcher Situation der ist. Hat er eigentlich Freunde, die mit ihm spielen? Muss er ohne OP vielleicht sterben? Das muss man auch bedenken. Es ist ja Wahnsinn. Aber mit OP... Das ist ja Verlust der Stimme, das hört sich sehr komisch an. Also ein ganz klares, auf die existenzielle Situation des Jungen bezogene Wertperspektive im Hintergrund von dem aus beurteilt wird. Und ganz wichtig, hier ist eine hohe Alltagsnähe. Lebensqualität, Freunde, Spielen und so weiter, das ist wichtig. Im vierten Semester haben wir dann festgestellt, tritt diese existenzielle Perspektive sehr, sehr stark in den Hintergrund. Die Wertorientierung, die die Studenten jetzt nehmen, um diese Frageperspektive zu beantworten, ja, wir müssen uns mit der Atemnot beschäftigen. Also wie ist denn das Volumen, Mike, wenn der so einatmet? Das müssen wir auch mal messen. Hat das mal jemand gemessen? Dann vielleicht können wir bei Paul weiterhelfen, indem wir die Atemmuskulatur aufbauen. Das sind so Fragen, die Studenten stellen. Und wie ist das mit der Behinderung? Dann die Frage, entsteht Pflegebedarf eigentlich? Wie sieht es damit aus? Und dann kommt auch der Gesichtspunkt der Lebensqualität, wenn auch am Rande, hier nochmal wieder zur Geltung. Also im zweiten Semester der Vorklinik urteilen die Studenten existenziell oder von der Grundhaltung her lebenswertlich. Der Arzt ist ein Akteur, unter anderem im Setting der Gesundheitsversorgung. Es gibt dann noch die Eltern als Angehörige, die Pflege, die Therapie und der Arzt ist einer unter anderem. Dieser Gesichtspunkt ändert sich dann im vierten Semester. Die Lebenswertorientierung, dass Patienten also aus einem Milieu kommend, wie das hier auch im problemorientierten Lernen eigentlich vorgesehen ist, tritt interessanterweise, was aus ethischer Perspektive betrachtet, in den Hintergrund. Die Medizin, verstanden als Technik und Naturwissenschaft und die leitende Rolle des Arztes, der vorangeht, objektiver Führer, die werden für Studenten jetzt wichtiger. Wir haben auch Telefoninterviews geführt für denen, die das wollten. Und das haben sie dann so beschrieben wie in der Klinik. Dann geht da alles durcheinander und dann sagt der Arzt, so, haben wir das jetzt geklärt? kurz auf den Tisch oder liegt so ein Blatt auf dem Tisch, jetzt machen wir mal Folgendes, Sie machen das, Sie machen das, Sie machen das. Das erfinden Sie dann, okay, da ist jemand, der eine komplexe Situation aufzulösen vermag und keiner widerspricht und alle tun dann das, was dort in dem Konzil gesagt oder beschlossen worden ist. Dann lesen Sie vielleicht selber kurz.
Dankeschön.
Zum Vergleich, die Universität in München hat eine Untersuchung zur selben Zeit veröffentlicht mit einer größeren Zahl der Probanden, weil die hatten ja Studenten haben befragen können, moralische Position, medizinethische im Laufe des Medizinstudiums, Ergebnisse an der Ludwig-Maximilians-Universität. Quintessenz, Zitat, im Verlauf des Studiums verändern sich die Motivation der Medizinstudierenden weg von der Motivation, Arzt werden zu wollen, weil man Menschen helfen möchte, das ist so die Grundmotivation, hin zu der Motivation, wir möchten gerne Wissen erwerben. Wir wollen einen Beruf erlernen, wo wir also solides Wissen erwerben und der Beruf muss auch sicher sein. Also Philosophie ist schön, aber damit verdient man nichts. Arzt ist besser. Obwohl viele Befragte ein hohes Interesse auch an medizinethischen Fragestellungen bekunden und sagen, ja, das ist ganz, ganz wichtig und Unterricht in dem Bereich, der da heißt Geschichte, Theorie und Ethik, deshalb GTE-Angaben, zeigte sich kein nachhaltiger Zuwachs an medizinethischen Kenntnissen im Laufe des Studiums. Es ist eher so, dass Studenten, wenn sie Fälle beurteilen sollen, im Laufe des Studiums sagen die Münchner so zurückhaltender werden. Das weiß man nicht, das kommt drauf an. Ja, ist doch ganz schwierig, da muss man erst mal abwarten, wie der Patient morgen, ob er die Nacht übersteht und all solche Sachen, die wir aus der Praxis selber kennen, die treten dann plötzlich in den Mittelpunkt. Von wegen Tod und Sterben und Lebensqualität, das ist dann nicht so richtig. Ja, wie sieht es denn jetzt im achten Semester aus? Was passiert denn jetzt da? Wir waren da sehr gespannt. Kommt dann eine hohe Qualität? Verstetigt sich da etwas? Oder wie sieht es aus? Meine Damen und Herren, es ist wieder dieselbe Fallgeschichte. Es ist immer dieselbe Geschichte mit immer denselben Fragen. Die Fragebögen sind dann individuell kodiert. Also Sie sollten den Buchstaben vom Vornamen der Mutter nehmen und ihre Zahl, sodass wir dann immer den Verlauf von Fragebogen A1, A1, A1 und so weiter. Ansonsten war das anonymisiert und wir haben am Ende geschrieben, wer möchte ein Interview noch führen, bitte nennen Sie uns Ihren Namen. Das war dann freiwillig. Insofern datenschutzrechtlich und forschungsethisch alles im grünen Bereich. Also, 46...
Eine Frage stellen
dazu? Ja, wenn Sie das möchten, bitte.
Gerne. Zu meinem Verständnis. Konnte man die Studenten zeitlich verfolgen? Waren das anonyme Fragebögen, die aber mit einem Code gekennzeichnet waren?
Irgendwie wieder gut, ja.
Sodass man auch zeitliches Vorbereitung
Wird.
Okay.
Genau. Also am Anfang musste man harte Fakten wählen, nicht der Name des Lieblingssängers, weil der ändert sich bei jungen Mädchen in der Medizin häufig, aber der Vorname der Mutter sollte identisch bleiben und dann irgendeine Zahl, vielleicht die erste Zahl vom eigenen Geburtsdatum, A1, B7, D9 oder was auch immer. Jetzt im achten Semester ist es so, dass 46% der Befragten geantwortet haben, wir müssen die Entscheidung der Eltern akzeptieren. Und jetzt aber macht sich bemerkbar, was wir auch bei den Münchner Untersuchungen gefunden haben. Da möchte ich jetzt nicht so sagen, muss ich drüber nachdenken. Das ist eine ganz schwierige Sache, aber ich habe auch keine Zeit. 42% antworten dann, der Arzt solle sich nicht an die Eltern halten, sondern soll Paul dabei helfen, selbst zu einer Entscheidung zu gelangen. Da war bis jetzt noch gar nicht die Rede von dem. Ich habe gesagt, geh mal weg, ich rede mal mit dem Paul, der ist aber 10 Jahre alt, ganz wichtiger Punkt. Ne? Die haben anfangs gesehen, rechtlich muss man das akzeptieren, sagt das BGB ja auch. Und jetzt plötzlich sagt der Arzt, ich kläre die Situation, gehen Sie mal weg. Lassen Sie mal mit dem Paul reden, wir wollen mal gucken, was da jetzt plötzlich wichtig ist. Die Kriterien der Beurteilung, von wo man ausgeht, im zweiten und vierten Semester ist, ich habe mein eigenes Gewissen befragt oder meine eigenen ethischen Werte. Dann haben Sie auch ausgeführt, was das ist, aber Sie haben das so benannt. Oder die Erfahrung, die wir zu Hause in der Familie mit der Oma gemacht haben, als die im Krankenhaus war. Da war das so, hat der Papa so gemacht und daran habe ich mich ausgerichtet. Im achten Semester treten dann ganz klar die Erfahrungen in der Klinik im Mittelpunkt. Also die Medizinstudenten sehen, kann man sagen, Ärzte zunächst als Berater ihrer Patienten. Und diese Einstellung wandelt sich. Die Studierenden betrachten Arzt zunehmend als Mitentscheider und als welche, die nicht nur wie ein guter Verkäufer oder Manager einen Prozess begleiten, sondern auch darin in irgendeiner Weise Verantwortung übernehmen. Das bedeutet, ihnen wird irgendwie klar, der Arzt ist nicht nur einer, der Informationen anbietet, er als Verantwortungsträger hat er mehr zu tun, als nur das zu machen. Die Studenten betrachten den Zusammenhang der medizinischen Wissenspunkte, den ein Arzt in klinischen Situationen hat, als für ein Behandlungsentscheid dann maßgeblich. Die Angabe, dass Eltern den Paul lieben, aber dass mit der Liebe auch bedeuten könnte, dass sie emotional überlagert sind und falsche Entscheidungen treffen. Das wird sozusagen ein Motiv, das im Laufe der Zeit stärker wird. Der gestiegene medizinische Kompetenz der Studierenden, dass sie selber sich dann sicherer fühlen in der Medizin, 4. bis 8. Semester, dass sie selber so kleine Assessments und Anamnesen durchführen, könnte außerdem dazu führen, dass die Studenten die Entscheidungssituation, also was ist eigentlich jetzt da in der Situation maßgeblich, stärker als eine medizinisch-technische Frage und weniger als eine ethische betrachten. So, das führt natürlich dann dazu, dass sie dann irgendwann sagen, wir müssen die Eltern mal zur Seite schieben und mal selber auf die Situation gucken. Die Tendenz, die dahin geht, ist, dass die Autonomie der Eltern, die hier in dieser pädiatrischen Wohnsituation gegeben ist, tendenziell missachtet wird. Wir sehen das im Medizinethikunterricht auch sonst, wenn wir mal fragen, welche autonomen Rechte hat eigentlich ein Patient, welche haftungsrechtlichen Grundlagen sind im Arztrecht, das ist für Studenten häufig sehr schwierig, weil dann meistens Paternalismus vorherrscht oder ich als Arzt sagen soll, würde das jetzt mal so entscheiden, so müssen wir es machen. Ja, jetzt übergebe ich an Christine die Frage, die sich ja so umstellt. Wir werden hinterher eine Zusammenfassung machen. Wie sehen die Ärzte sich jetzt selber? Würden die sagen, ja, wir sind objektive Fachleute und wir können das auch zeigen, dass das so ist. Die Studenten sehen in uns das, was sie in uns sehen, das stimmt. Ja. Und wie ist das mit dem Vorsprung von Wissen? Ist das das in klinischen Situationen wirklich entscheidend? Das mit der Ethik, ja, das ist total wichtig, Herr Schnell. Aber Sie wissen ja, die medizinische Situation geht nach anderen Maßstäben vor. Bitte schön.
Danke. Ich gehe auf die Seite. Also, auch diese Studie folgt eigentlich einer ähnlichen Logik, und zwar, dass wir auch hier Fallbeispiele genutzt haben, ist aber etwas anders methodisch auch aufgebaut. Einmal erstmal zum Hintergrund. Also, wichtig ist, dass grundsätzlich, das ist immer wieder jetzt auch schon durchgeklungen, Entscheidungen in klinischen Situationen allgemein erstmal als richtig, tatsächlich richtig gelten, wenn sie medizinisch indiziert sind, fachlich durchgeführt werden und ethisch verantwortbar sind. Klar, das Ganze ist in einem rechtlichen Rahmen verankert, den man nie verlassen darf. Was man tatsächlich braucht, um solche richtigen Entscheidungen zu treffen, könnte man jetzt erstmal sagen, ist eine Handlungssicherheit, eine Verfahrenssicherheit, das heißt einmal sozusagen eine klinische Handlung, die man durchführt am Patienten, mit dem Patienten, eine Verfahrenssicherheit in dem Sinne, dass man gucken muss, okay, wie ist der Prozess abgelaufen bis zu dieser Handlung, und natürlich eine Rechtssicherheit. Sehr oft wird gerade die Rechtssicherheit besonders hoch gehalten, gerade in kritischen Situationen. Ein Beispiel dafür ist die Verankerung der Patientenverfügung. Und zwar ist 2009 festgelegt worden im Betreuungsrecht, wie eine Patientenverfügung zu interpretieren ist und von wem auch, und dass grundsätzlich Patientenverfügungen ja bindend sind. Das heißt, wenn eine Patientenverfügung vorliegt, muss man natürlich gucken, was steht da drin, passt die auf die aktuelle Situation. Aber wer ist derjenige, der nachschaut, ob das so passt und was denn in dieser Patientenverfügung inhaltlich drinsteht und wie das zu interpretieren ist? Das ist rechtlich nicht der Arzt, das ist ein wichtiger Punkt, sondern das ist der Betreuer bzw. Bevollmächtigte, so es ihn denn gibt. Die Hoffnung, die mit dieser Festlegung verbunden war, war auch bei vielen Ärzten, dass man mehr Handlungssicherheit bekommt. und dass dieses Verfahren geregelt ist. Also nicht mehr ich bin der Arzt, der jetzt da steht, kenne den Patienten nicht und muss irgendwas entscheiden, wo ich dann erstmal eigentlich das Gefühl habe, dass ich ganz viel kommunizieren muss, um überhaupt die Informationen zu bekommen, um ansatzweise Sicherheit zu bekommen. Nein, das ist nicht das, was passiert, sondern es ist gesetzlich festgelegt, dass jemand, der diesen Patienten schon kennt, ihn betreut oder der Bevollmächtigte ist, das Ganze interpretiert. Da haben wir uns gedacht, das schauen wir uns denn mal an, wie das jetzt im Nachhinein, nachdem dieses Gesetz schon seit einigen Jahren besteht, tatsächlich umgesetzt wird. Wir haben also eine klinische Situation gewählt und das ist die Behandlung nicht einwilligungsfähiger Patienten an deren Lebensende. Das ist definitiv eine Situation, in der viele Unsicherheiten auftreten können, schon alleine, weil es eben um Therapieentscheidungen geht, das heißt um Situationen, lebt dieser Mensch weiter oder lebt er gegebenenfalls nicht weiter. Die Fragestellung dazu war, mit Perspektive wieder auf die Werthaltung. Welche Werthaltung haben Ärzte in der Beurteilung medizinischer Maßnahmen zur Behandlung nicht einwilligungsfähiger Patienten? Wichtig, nicht einwilligungsfähig ist man, wenn man unfähig ist, Grundbedeutung und Tragweite der entsprechenden medizinischen Handlung abzuschätzen. Auch an sozusagen die ersten beiden Studien angrenzend jetzt, muss der behandelnde Arzt den Willen des Patienten jetzt tatsächlich beachten? Muss er den eigentlich immer beachten? Gibt es Situationen, wo man vielleicht doch davon abweichen kann oder sollte? Vielleicht aus Fürsorge? Das sind natürlich alles Fragen, die sich immer wieder in solchen Situationen stellen können und im Grunde verortet werden können, ja, in so einem Kontinuum von Autonomie und Paternalismus und eine Angleichung sozusagen von Situationsspezifität eben dieser Werte. Diese Studie ist eine methodische Triangulation mit gleichwertigen Studienteilen, einmal quantitativ, auch eine Vignettenstudie, aber eine standardisierte Vignettenstudie, man nennt das dann faktorieller Survey, und einem qualitativen Studienteil mit Experteninterviews, die wir mit des Framework Analysis ausgewertet haben. Die Fallgeschichte in diesem Fall. Wir haben einen Patienten, der nicht bei Bewusstsein ist, fast komatös. Sprich, der kann tatsächlich diese Entscheidung nicht mehr treffen und das in dem akuten Fall auch tatsächlich nicht abschätzen. Er ist also nicht einwilligungsfähig. Der wird in eine Klinik eingeliefert, in dieser Situation, und die Untersuchungen zeigen, oh, der Patient hat eine Pneumonie und er hat auch einen Verdacht auf eben ein Krebsgeschehen in den Bronchien. Insgesamt stellt sich die Situation so dar, dass eine Indikation besteht, rein medizinisch eine Atemunterstützung zu beginnen. Das heißt, den Patienten letzten Endes zu beatmen. Ob das invasiv oder nicht invasiv ist, ist eine andere Frage. Das ist auch hier offen gehalten. Der Patient ist, jetzt geht die Geschichte weiter, in dem Fall 38 und hat keinen Betreuer, aber eine passende Patientenverfügung, in der medizinisch-technische Diagnostik und Therapie abgelehnt wird. Kannst du einmal die Zettel rumgeben? Genau. Das Ganze sah das war ein Online-Survey, das ist jetzt die ausgedruckte Variante, sah so aus, dass hier erstmal nochmal das Ganze beschrieben wird. Das war diese Basis-Vignette, wie man sagt, diese Basis-Fallgeschichte. Und dieser untere Punkt variiert jetzt immer. Das heißt, der Patient ist nicht nur 38 Jahre alt, sondern er ist gegebenenfalls auch 52 oder 81 Jahre alt, 91 sogar. Er kann eine passende Patientenverfügung haben, oder es liegt eben keine Patientenverfügung vor. Es kann sein, dass er betreut wird oder es kann sein, dass er nicht betreut wird. Diese einzelnen Faktoren, die da variiert werden, die stammen aus einer systematischen Literaturrecherche und sind dann nochmal, weil es natürlich mehrere Faktoren gab, in sozusagen eine Expertenrunde ausgewählt worden. Mit Leuten, die eine entsprechende klinische Expertise haben, um abschätzen zu können, welche Faktoren da besonders relevant sind, welche nicht. Was passiert jetzt? Man geht auf die Internetseite, findet das vor sich. Und in dem faktoriellen Survey ist es so, dass jeder, deswegen sind das immer mehrere Seiten, man hat einmal sozusagen die erste Seite und dann weitere Seiten hiervon. Man findet diese Fragen und schätzt dann jeweils immer ein, was man in der Situation selbst tun würde. Und zwar bekommt jeder Teilnehmer 12 variierende Vignetten, das heißt 12 von diesen hier, und noch zusätzliche Fragen zu Berufserfahrung, zu der entsprechenden Stellung in der Klinik oder sozusagen, ob man vielleicht Hausarzt ist und so weiter. Unten drunter hat man immer so eine entsprechende Skala, auf der man ankreuzen kann. In dem Fall würde ich jetzt der Maßnahme zustimmen. Oder ich würde nicht zustimmen. Das kann man entsprechend ankreuzen. Dadurch, dass man jetzt natürlich 12 dieser Vignetten beurteilt, hat man von einer Person immer mehrere Urteile. Deswegen faktorieller Survey, weil man dann aus diesen Fallgeschichten, in denen ja die Faktoren variieren, letzten Endes auch ermitteln kann, welche Faktoren welchen Einfluss auf die Entscheidung haben. Bei den qualitativen Interviews ist es so gewesen, dass die Teilnehmer 2 Vignetten bekommen haben, von denen sichergestellt war, dass sie die vorher nicht kannten und dann entsprechend einfach beschrieben haben, okay, in der Situation würde ich jetzt so und so vorgehen. Und dann sind natürlich im Rahmen von qualitativen Interview weitere Fragen und so weiter. Und dann komme ich halt von Höckskin auf Stöckskin. Unsere Stichprobe waren Ärzte, die beruflich mit der Behandlung von nicht einwilligungsfähigen Patienten zu tun haben. Das Kriterium Lebensende war jetzt nicht explizit genannt, weil die meisten Ärzte irgendwie Erfahrungen mit Menschen am Lebensende haben. Sie müssen natürlich dem deutschen Recht unterstehen, das heißt sich daran halten müssen und den Richtlinien der Bundesärztekammer. Sie müssen zudem auf Intensiv- und Palliativstationen gearbeitet haben. Da haben wir nochmal sozusagen diese Sicherung drin, dass sie auch wirklich ein bisschen mehr Erfahrung haben und nicht nur in den letzten 20 Jahren 3 Patienten, die sie mitbekommen haben, die verstorben sind. Wir haben insgesamt deutschlandweit 199 Intensiv- und Palliativmediziner befragen können mittels dieses Online-Fragebogens und auch deutschlandweit 22 qualitative Interviews geführt. Diese Ärzte haben in der überwiegenden Mehrheit wirklich viel Erfahrung mit Patienten, die nicht einwilligungsfähig sind, entsprechend am Lebensende. Das heißt hier 37,7, fast 38% behandeln im Monat mehr als 10 Patienten, die nicht einwilligungsfähig sind. Die konkreten Ergebnisse, ich habe gesagt, diese Faktoren kann man dann identifizieren, welchen Einfluss die haben. Das sind die Faktoren, die bei den Therapieentscheidungen einen Einfluss haben, laut unserer Studie. Das ist das Patientenalter, der Patientenwille laut Patientenverfügung, dann die in der Vignette formulierte Entscheidung, die teilweise auch dem Patientenwillen widersprechen konnte, und der Rechtsstatus der Versorgung. Das heißt, gab es einen Betreuer oder gab es keinen Betreuer? Jetzt hatte ich vorher diese Skala gezeigt. Das ist jetzt sozusagen die statistische Aussage für das Alter. Das heißt, wenn ein Patient im Vergleich zu dem 38-Jährigen jetzt 52 ist, dann geht man auf dieser Skala von ich bin dafür zu die kleineren Zahlen sind ich bin dagegen um 0,38 Punkte entsprechend zu dem ich bin nicht dafür, dass die Maßnahme durchgeführt wird. Und hier bei 91 sieht man, dass es nochmal ganz gravierend sich verschiebt. Ist natürlich eine spannende Frage, ist jetzt Alter tatsächlich ein Grund dafür, dass Patienten weniger Behandlung bekommen? Da kann man nochmal, ich greife den vor, auf den qualitativen Teil zurückgreifen. Alter an und für sich ist es nicht, aber mit einem Alter, das immer mehr steigt, sind natürlich auch ganz andere Erkrankungen noch mit dabei, gegebenenfalls eine Multimorbidität und die Prognose, die hinter diesem Alter steht, die ist natürlich sowieso wesentlich schlechter und das beurteilen Ärzte sofort mit. Interessant ist, dass aber auch mit den zusätzlichen Fragen abgefragt wurde, ob eigene Werthaltungen in die Entscheidungen mit einbezogen werden und da zeigt sich, dass diejenigen, die explizit sagen, dass eigene Werthaltungen mit einbezogen werden, eher dazu tendieren, Maßnahmen nicht durchzuführen. Im qualitativen Studienteil sind drei wesentliche Typen des Verfahrens eigentlich herausgekommen und des Rollenverständnisses. Allen gemeinsam ist erstmal, dass sie die Behandlungsentscheidung als Prozess verstehen und der Patientenwille für sie wichtig ist. Ich finde, das ist sehr beruhigend, das zu wissen. Das sind jetzt diese Typen. Wie verstehen sich die Ärzte? Die verstehen sich als Anwalt, als Paternalist, würden sie selber vielleicht nicht so sagen, und als Mitentscheider. Das hat ganz bestimmte Konsequenzen. Und zwar auch auf den Blick auf die Betreuer und Angehörigen, die in Entscheidungen gegebenenfalls mit eine Rolle spielen. Die können als kompetente Helfer entsprechend wahrgenommen werden. Oder der Fokus liegt darauf, dass Angehörige belastet sind und gegebenenfalls auf den eigenen Vorteil auch bedacht sind. Hört man ja auch immer mal wieder. Ja, wenn da ein großes Erbe dahinter steht, da muss man sich ja vielleicht überlegen, ob nicht die Motivation der Angehörigen einer Maßnahme nicht zuzustimmen, gegebenenfalls zweifelhaft ist.
Das sagen schon die Medizinstudenten, ne? Meinen die auch schon. Da muss man ganz aufpassen.
Ist ja auch rein vom Menschenverstand her irgendwie logisch, dass man das sagt. Das hat aber auch Konsequenzen. Einmal für das Ziel, das erreicht werden soll, und für die Art und Weise, wie man da hinkommt. Und zwar möchte der Arzt als Anwalt des Patienten vor allen Dingen dafür sorgen, dass der Patientenwille umgesetzt wird. Das geht über Gespräche mit allen Beteiligten. Im Idealfall schafft man es, und das ist jetzt dieses Zeitnehmen, den Patienten zunächst mal so zu stabilisieren, dass der vielleicht in 2-3 Tagen wieder so fit ist, dass der nicht mehr selber sagen kann, was er will. Der Arzt ist Paternalist, hat dieses Zeitnehmen nicht sozusagen in seinen Handlungsstrategien. Das Wichtige für den ist, dass er eine rechtliche Sicherheit hat, in Abgrenzung sozusagen zu allen Motivationen, die es geben könnte, auch zu seiner eigenen. Das kann man über Gespräche, kann man das versuchen zu regeln. Wenn das nicht läuft, dann muss man als Arzt irgendwann eine Entscheidung treffen, die sich an den rechtlichen Rahmenbedingungen orientiert. Das sind nur wenige Ärzte. Erstens. Zweitens ist in den Interviews auch oft klar geworden, dass diese Perspektive, das im bürgerlichen Gesetzbuch steht, dass nicht die Ärzte die Patientenverfügung interpretieren, sondern eigentlich die Betreuer, dass diese Perspektive, sagen wir mal, im Hintergrund war. Der Arzt als Mitentscheider hat vor allen Dingen das Ziel, dass der Patient auch entscheidet, aber auf der Basis der medizinischen Indikation. Das heißt, da steht der Arzt ein bisschen mehr sozusagen mit in der Gruppe der Entscheider als im ersten Fall, wo er im Grunde hinter dem Patienten steht und versucht, den zu vertreten. Die Art und Weise, wie man mit solchen Situationen umgeht, entwickelt sich im Laufe der Berufsausübung. Und da sind ganz viele Faktoren, spielen da eine Rolle. Gute Vorbilder, grausame Erfahrungen, die man als Assistenzarzt gemacht hat. Andere Einflüsse, auch persönliche Aspekte. Und auch unter Umständen die Werthaltung, die man selber hat. Das können religiöse Motive sein. Das kann bedeuten, dass man eine gewisse Einstellung gegenüber auch assistiertem Suizid und so weiter hat, gegen entsprechenden Maßnahmen im Bereich Palliative Care, ganz unterschiedlich. Also ganz viel Sozialisation, Werthaltung und so weiter, die damit eine Rolle spielen. Bei fast allen ist es so, dass diese Situationen mit einer großen Unsicherheit erlebt werden. Und der entscheidende Aspekt scheint, diese Unsicherheit eliminieren zu wollen. Deswegen werden diese Strategien angewendet. Bei manchen eben mehr sozusagen, vielleicht auch ein bisschen polteriger zu sagen, von wegen, wenn ich unsicher bin, dann tue ich jetzt mal, ne? Ich hau auf den Tisch und dann wird das schon. Und damit auch Sicherheit zu vermitteln. Bei anderen eher dieses Hadernde. Kommunikation ist für alle wichtig. Da wollte ich hin. Wenn man jetzt die Ergebnisse zusammenfasst, also, es gibt grundsätzlich, das war ja am Anfang so eine Frage, das heißt mehrere Fragen waren auf der Folie, eine Flexibilität mit individuellen Situationen und Lebensschicksalen umzugehen. In einem gewissen Rahmen, den man selber hat, aber es gibt diese Flexibilität. Es gibt auch eine Korrelation zwischen diesen Faktoren, die sich da gezeigt hat, und den Entscheidungen. Und den Punkt, dass eigene Wertvorstellungen mit einbezogen werden. Sozusagen aus der statistischen Analyse. Aus dem qualitativen Studienteil lässt sich herausfiltern, dass die Teilnehmer im Grunde versuchen, diese Faktoren, diese Einflussfaktoren, wir haben einen Teil davon eben abdecken können, und auch andere Aspekte mit in die Entscheidungsfindung versuchen einzubinden. Das heißt, auch da zeigt sich diese Flexibilität. Andererseits ist es so, dass diese Unsicherheit ein ganz großer Faktor ist und die immer wieder auch versuchen, über möglichst noch mehr Informationen, noch präzisere Daten und so weiter, versuchen, diese Unsicherheit zu eliminieren. Zurück zum Anfang. Es zeigt sich, dass die zunehmende Regulierung, und das war ja die große Hoffnung hinter diesem Gesetz, nicht dazu führt, dass die Ärzte sicherer werden. Ärzte sind Fachmänner, medizinische Fachmänner, aber keine Fachmänner, die ganz souverän in so eine klinische Situation kommen und sagen, so, das ist jetzt das, was wir machen müssen. Was soll ihnen Sicherheit geben? Das sind einmal die geltenden Werte, das heißt das, was sozusagen ein Medizinethiker sagen würde, also das und das ist das Richtige zu tun, und eindeutige Gesetze. Das Problem ist, dass Ärzte nicht denken und handeln, wie es eben Ethiker und Juristen tun. Das sind eben Ärzte, oh Wunder. Das heißt, der Zugriff auf solche Situationen erfolgt mit einer unglaublichen Patientennähe in der Regel. Und den Blick für den Einzelfall. Ist jetzt, wenn man sich die Sozialisation im Medizinstudium anschaut, mit sozusagen den Falldiagrammen, Fließdiagrammen und allem, was sozusagen an Entscheidungsfindung und klinischen Aspekten gelernt wird, auch jetzt nicht ein besonders großes Wunder. Das Problem ist, dass eben in dieser Unsicherheit auch liegt, dass ein Arzt im Grunde der Situation mit all ihren Besonderheiten und so weiter nicht gerecht werden kann, zumindest nicht, wenn er sich auf ja, allgemeine, unpersönliche Werte und so weiter bezieht. Und genau da ist sozusagen diese Krux auch, warum diese Mehrregelung nicht dazu führt, dass zu größerer Sicherheit kommt. Also, schade, die definierte Rolle von anderen definierten Rolle in der Gesundheitsversorgung entspricht nicht der Rolle, die sich Ärzte selber geben und dem Selbstverständnis, das sie haben. Und es macht sich da einfach ein Spannungsfeld auf. An dem man weiter arbeiten muss.
Wir kommen dem Ende entgegen, meine Damen und Herren. Sie sehen das schon. Ja, vielen Dank. Also das war eine etwas komplexere Studie, weil die qualitativ und quantitativ war und die ganzen statistischen Dinge, wir haben uns bemüht, aber das so gering zu halten wie möglich, um kein Methodenseminar daraus zu machen. Also wie ist die Sicht, die Medizinstudierende und Ärzte haben? Und der zweite Teil, der dritte Studie, wie sehen Ärzte sich selber? Also das war ja sozusagen das. Und da sehen wir, dass da so eine klare Diskrepanz besteht. Ja, was folgt jetzt daraus? Ich hatte gesagt, Kulturreflexion, wir haben diese Sachen hier angesichts der Situation der UWH gemacht, durchgeführt und auch bei anderen Universitäten auf Studien geguckt und so weiter. Was müssen wir jetzt daraus lernen? Was bringt das? Modellstudiengang wird neu aufgelegt, ne? Positionspapier 2020, alle gehen nach vorne. Wir wollen wieder was Gutes, natürlich wieder besser als alle anderen sein. Was lernen wir denn daraus jetzt für das, was wir besser sein wollen? Die Institution ist eine, die sich fragen muss, wie sollen jetzt von ethische und technische Rationalität der Medizin sich zueinander verhalten. Wir haben gesehen, dass in der Urteilsfähigkeit, in der Urteilsentwicklung so, dass diese beiden Dinge eine Rolle spielen, dass aber die Dominanz dazu sich wandelt. Mehr Dominanz auf dem ersten liegend, dann im Hinblick auf die Dominanz Medizin, Handeln, Ärzte haben als technische Rationalität in dem zweiten Teil der Untersuchung. Dann das Zweite, was wichtig ist, und das sagte ich gerade so flapsig nebenbei, Ethik hat es natürlich mit idealen Normen zu tun und Gesetze auch. Die können nicht sagen, ja, wenn ihr nicht anders könnt, dann macht das anders. Da ist es so, dass das von der Idealität der Situation müssen Normen gedacht werden. Es geht nicht anders. Aber es gibt so eine Eigenlogik, Herr Werner, du wirst das bestätigen können, von Institutionen, wo die Ethik dann selber so zurechtgebogen wird. Ich bemühe mich in meinem Unterricht, in dem Medizinethik, das Verhältnis, das Missverhältnis auch zwischen Idealität und wir machen das in der Praxis, selber im Unterricht zu thematisieren, sodass ich bei fortgeschrittenem Unterricht immer einen Arzt an meiner Seite habe, damit die Tür auf tatatata, aber sehen Sie, wir wollen das mit thematisieren, dass diese Studenten nicht so ein Schisma haben. Wenn Ethikprofessor ist, ist alles Ethik, aber in der Realität sieht anders aus. Aber dennoch ist es notwendig, sozusagen in einer Metareflexion das nochmal zu überlegen, nicht einfach so laufen zu lassen. Sozialisationsmäßig laufen zu lassen, um dann die Studenten oder die Ärzte dann, die wir ausbilden wollen, das ist ja unser Job, oder der Universität hat sich auf die Fahne geschrieben, einfach irgendwo hinlaufen zu lassen. Der dritte ganz große Punkt, welche Rolle spielt die Lebenswelt von? Also Patienten sind in Wirklichkeit Menschen, das dürfen wir nicht vergessen. Die haben Angst und Sorgen und so weiter und wollen nicht sterben und treten dann in der Rolle des Patienten auf. Und die kommen irgendwo her und haben also irgendwie eine Lebenswelt, haben Verwandte, Tiere zu Hause und die Blumen müssen gegossen werden. Wie wichtig ist das? Ist das wichtig? Also, soll das den Medizinstudenten vermittelt werden und wie wichtig soll das in ihrer ärztlichen Grundhaltung sein? Wir haben es geschafft, wir sind dann soweit fertig. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
dann wird es bestimmt eine Menge Fragen geben. Ich freue mich, dass noch Medizinstudierende da sind, die direkt angesprochen sind.
Ja, mich würde interessieren, ob jetzt eine konkrete Verbindung oder hergestellt worden ist zwischen dem Inhalt des Curriculums und der Veränderung des Urteilsvermögens in den ersten beiden Studien. Ist da eine konkrete, also ist das abgeglichen worden, ja eher subjektive Wahrnehmung der Studierenden und die objektive Vermittlung von Inhalten?
Ich kann mit Brille besser hören. Das nennt man Synästhesie oder Stellvertretung. Ja, das ist natürlich getan worden, weil du musst, das haben die München auch getan, wenn du die Urteilsvermögen der medizinischen Medizinstudenten ermittelst, natürlich darstellen, was ist die Sozialisation, was ist das Curriculum. Auch grundsätzlich, ist das ein Modellstudiengang, ist das ein klassischer Studiengang? Und ja, wir haben daraus Konsequenzen gezogen. Als verantwortlicher Lehrer für den Bereich weiß ich, wir wollen Gutes tun, aber erreichen nicht immer Gutes.
Und gibt es denn die Ergebnisse dieses Abgleichs auch irgendwo nachzulesen?
Ja, die gibt es nachzulesen. Die haben wir jetzt hier aufgrund der thematischen Zuspitzung weggelassen. Also ich sage dann immer, schreiben Sie mir eine Mail, ich schicke Ihnen die PDF mit der Studie.
Sehr gerne. Die zweite Frage hätte ich noch, wenn ich kurz noch darf. Was die so dieses informelle Normen- und Regelgebilde angeht, das sich ja in der Regel auch immer noch mit reinzieht, sobald man wahrscheinlich auch in die klinischen Semester reingeht. Ist da auch ein Blick drauf geworfen worden?
Ja, da ist auch drauf geworfen worden. Wir haben das versucht, von der Eigenaussage der Studenten und von der Kenntnis des Feldes her mit einfließen zu lassen.
Aus der Sicht der Studierenden?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also wir haben dann, also hat jetzt keiner gefragt von Ihnen, das finde ich irgendwie interessant, wie viele Studenten haben denn da teilgenommen? Wie hoch war denn N? Bei der Online-Umfrage haben Sie das gesehen, bei den Studenten haben Sie gar nicht gefragt. Also es ist in Witten so, dass wir pro Semester 42 Studenten in die Humanmedizin aufnehmen. Also damit ist die Obergrenze erreicht, weil es ein Modellstudiengang ist. Das heißt also 84 pro Kalenderjahr. So, das heißt also, wir haben 84 Studenten begleitet. Nicht 1084, sondern nur 84. Das ist halt UWH. Wir hatten dann, kurzer Schritt zur Seite, auch etwas Schwierigkeiten mit der Publikation, weil die Journals gesagt haben, das ist ja alles Peer Review. Das N ist zu klein. Das Boston Journal interessiert sich nicht für 42 oder 84 Studenten in Witten. Das ist zu klein. So, wir haben dann es so gehabt, dass wir ungefähr 35% Rücklauf hatten. 35% von 84 haben teilgenommen. Das gilt in der empirischen Sozialforschung als ein guter Rücklauf. Und dann haben wir die Studenten, die nicht teilgenommen haben, wir haben alle Studenten genauer gesagt, weil wir ja die Namen wussten, telefonisch angerufen, haben gesagt, kurze Frage, Studienassistent, haben Sie, ja, okay, dann haben Sie wieder aufgelegt. Dann haben Sie gesagt, ganz ehrlich, haben Sie den Bogen ausgefüllt, dann haben Sie gesagt, nein. Und dann haben wir versucht, das ist ja jetzt Ihre Frage, so diese implizite Normativität noch zu erfragen. Die haben dann gesagt, ja, das mit der Ethik ist total wichtig, also das finden wir unwahrscheinlich spannend, aber wir müssen jetzt Medizin lernen. Da haben wir jetzt keine Zeit. Wir würden das gerne tun, aber jetzt müssen wir die wichtigen Fragen machen, weil wir haben morgen eine OSCE-Prüfung und da ist leider Ethik nicht so wichtig für.
So, und dann Herr Vogt.
Also ich habe eine Frage zur Rolle. Also ist ja nicht so, dass das entweder der Medizinstudent oder der Arzt so seine Rolle selber mitbringt, sondern die ist ja auch geprägt von dem Setting. Also wie verhält sich der Patient, wie verhalten sich auch die Angehörigen und dann entscheidet sich auch, über die, wie die Rolle ausgeprägt ist. Ist also der Arzt eher der Berater oder ist er der Begleiter oder möchte man von ihm, dass er die Entscheidung trifft? Ist das auch irgendwo also, mit beleuchtet, dass es ja nur ein kleiner Teil ist, wie ich selber meine Rolle sehe und dann wie das Setting ist und wie auch das Umfeld meine Rolle auch fordert oder prägt?
Also im Rahmen des Studiendesigns natürlich, weil im ersten Studien waren da die Eltern, die eine bestimmte Haltung zu der medizinisch indizierten Operation mit dem Tracheostoma hatten. Das war das, womit der Arzt sich beschäftigen sollte. Und im zweiten Studie, wo wir die Vignetten-Studie quantitativ durchgeführt haben als faktorieller Survey, waren natürlich die Faktoren, wie ja Christine dargestellt hat, mit dem Hinblick auf die Orientierungssituation des Arztes, mit denen er sich auseinandersetzt, erheblich erhöht. Also mal hat er einen Betreuer, mal hat er keinen Betreuer, mal war der so alt, mal so alt. Das ist eine hohe Variabilität von Bedingungen. Und dass wir jetzt diese und keine anderen genommen haben, das haben wir evidenzbasiert aus Studien genommen.
Und die Teilnehmer in dem faktoriellen Survey, das waren bewusst Intensiv- und Palliativmediziner, die ja in sehr unterschiedlichen Settings einfach arbeiten. Wir haben auch ein paar Hausärzte dabei gehabt, die als Palliativmediziner eben ambulant arbeiten. Und das ist auch sozusagen in der ausführlichen Studie ist, sind sozusagen die Gruppen auch verglichen, wie es da unterschiedliche gibt. Und deswegen war auch dieser eine Punkt, dass einfach in der beruflichen Sozialisation sich sozusagen eine Strategie entwickelt, wie sie tatsächlich damit umgehen.
Ja, also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, die Ergebnisse, dann ist das ja so, dass die Ärzte, wo sie gefragt werden, durchaus nicht eindeutig sind, ob sie machen oder nicht machen, sondern abwägen und dann je nach Kontext oder Vignette ein bisschen mehr nach rechts, ein bisschen mehr nach links. Aber sozusagen, wenn sie sich in der Mitte oder in dem Mittelfeld bewegen, ja auch Unsicherheit bereit sind auszuhalten. Und das finde ich ja eigentlich ein sehr produktives Ergebnis. Also da würde ich eher, ich habe so ein bisschen, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, so gehört, dass das negativ ist oder so ein Satz wie Problem, Ärzte denken und handeln anders als Ethiker und Juristen es sich vorstellen. Warum ist das ein Problem? Das ist doch gerade großartig, dass Ärzte sich die sozusagen im Mittelfeld bewegen, mehr auf Situationen schauen, mehr auf den Nahbereich vom Patienten, wie er jetzt erscheint im Kontext und dann sozusagen sehr abstrakte äußere normative Vorstellungen nicht als ihr Handlungs-, als ihren Orientierungsrahmen nehmen. Also das würde ich aus meiner Perspektive als Soziologe und der auch ethisch interessiert ist, als positiv sehen. Also wo ich sage, ich habe mehr Vertrauen zu Ärzten nach dieser Studie, weil ich sehe, dass sie jetzt sich nicht so streng nach abstrakten Normen halten. Also das ist für mich mal so einfach so zur Diskussion stellen.
Also vielleicht ein Satz in Ergänzung, warum sozusagen an der Stelle auch Problem, sozusagen das Wort drin vorkommt. Die Unsicherheit ist da, die Unsicherheit wird ausgehalten. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und das, was sich eben gezeigt hat, ist, dass ein Großteil der Ärzte so damit umgehen, dass sie sich nicht an vorgegebene Normen und den rechtlichen Rahmen und so weiter unbedingt halten, weil sie teilweise auch einfach zu wenig Wissen darüber haben, sondern auf eigene Wertvorstellungen zurückgreifen. Und dass je nachdem, wie stark dann sozusagen diese eigenen Wertvorstellungen eben reinkommen, ist es natürlich schon problematisch, weil die gegebenenfalls auch dafür sorgen, dass sozusagen dass die Kommunikation, die Art der Kommunikation und so weiter problematisch wird und man sozusagen die eigenen Wertvorstellungen vor die der Patienten setzt. Sozusagen, was mache ich? Ich mache das, das findet man sehr oft, in der Pflege findet man das noch viel, viel häufiger. Ich mache das, was ich glaube, was das Richtige wäre, wenn ich in der Situation wäre. Das hat ja nichts mit dem zu tun, was der Patient tatsächlich
Das ist unprofessionell, das nennt man unprofessionell.
Das sozusagen, das ist eine Gefahr. Ansonsten, wenn man es sozusagen einfach nur so, wie du das jetzt vorhin argumentiert hast, aushält und damit auch sozusagen dann produktiv umgeht, dann ist das natürlich nicht negativ. Es ist nur auch wichtig zu wissen einfach, dass der vielleicht auch naive Glaube, dass man durch so eine Gesetzesänderung da Entlastung schafft und einfach feste Regeln vorgibt und dann wissen alle, was sie zu tun haben, dass das so nicht funktioniert.
Und das ist der Grund aus dieser Sicht, warum Ärzte anders sind als Medizinstudenten glauben. Sie sind halt keine Führer, keine Fachleute, keine objektiven Berater, die genau wissen, wie so ein Kapitän, wir fahren Nord, Nordost, der Eisberg ist da, wir fahren da vorbei und hinterher klatschen alle Leute und trinken Holzenbier. Das ist eben nicht der Fall. Und dass sie das nicht sehen, haben sie selber jetzt hier kundgegeben. Nochmal zur Situation, ein kleiner Schritt zurück. Diese Wertdiskussion, ist das jetzt problematisch oder nicht? Also das war ja so aufgezogen, das hatten wir hier auch am Anfang in der Präsentation zitiert, den großen Artikel von Gian Domenico Borasio, der 2008 gesagt hat, also es ist jetzt dringend notwendig, dass in diesen kniffligen Entscheidungen, die Ärzte immer wieder gestellt sind, und der Borasio ist einer der bekanntesten Palliativmediziner, dass jetzt da endlich mal eine Regelung in Kraft tritt. Ja, es ist jetzt notwendig, auch um Ärzte aus der Rechtsunsicherheit und Handlungs- und Verfahrensunsicherheit herauszuholen und dürfen das denen nicht überlassen. So, dann ist es so, dass in diesem Falle zwei Institutionen für Sicherheit zuständig sind, so für Sicherheit. Das ist einerseits die Bundesärztekammer, die die professionelle Berufsethik von Ärzten festlegt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist der Gesetzgeber, der das in Rechte gießt. Und diese beiden Institutionen sind also diejenigen, die auf die Unsicherheitssituation geantwortet haben und haben dann allgemeine Normen vorgegeben. Und dann kommt aber dabei heraus, dass eben Ärzte nicht sind, wie die naive, angewandte Ethik denkt. Man liest eine Norm und dann wendet man die auf die Situation an, sondern die Kontextfaktoren, von denen man aus einer Situation betrachtet, sind so erheblich wichtig, sagen die Ärzte für sie, dass sie dann teilweise sagen, ja, mit der Patientenverfügung, das ist nicht immer eine Hilfe. Jeder Jurist würde sagen, ist ganz eindeutig, zack, 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 zack und so geht das und dann muss man das und das machen, fertig. Decision und Flowchart, jeden Fall können wir problemlos lösen. Und deshalb kommt es zu dieser Unschärfe, ob das jetzt gut oder schlecht ist und natürlich dann, und ob das gut und schlecht eine gute oder schlechte Sache ist, das ist eine weitergehende Fragestellung.
Ich würde gerne einen Begriff, den Sie gerade verwendet haben, aufgreifen, das ist der Kontextfaktor. Was mich jetzt interessiert, also Sie hatten eingangs auch gesagt, die Frage ist ja, wie kann ein Medizinstudium so gestaltet werden, wie kann das künftige Arztbild vielleicht auch im Studium schon so präsentiert oder vorbereitet werden, dass der Arzt in seiner eigentlichen Rolle oder die Ärzte, ich möchte jetzt niemanden ausschließen, einen Auftrag erfüllt, der vielleicht nicht dem Gott in Weiß gleichkommt, sondern wo einfach auch wirklich ethische Beweggründe berücksichtigt werden können. Und zu dem Rollenverständnis, ich meine, jetzt hieß ja die Überschrift, was Medizinstudenten vom Ersten halten und wie Ärzte wirklich sind, muss ich sagen, es sind ja jetzt Einzelfälle, die betrachtet worden sind, also Einzelentscheidungssituationen, wo ich auch die Frage daran habe, inwiefern ist es wirklich möglich, aus den Einzelsituationen eine Ableitung der eigentlichen Rolle und des Selbstverständnisses eine Rolle zu gewinnen. Und jetzt komme ich auf das Thema Kontext, weil ich glaube, dass eine Rolle ja nicht immer nur selbst zugeschrieben werden kann, sondern eine Rolle bedarf der Bestätigung von außen. Und deswegen ist eben dieser Kontext so relevant, wo ich die Frage stelle, wie sieht das aus mit anderen Personen, die an so einer Entscheidung oder vielleicht in dem Fall von Paul an einer solchen Situation beteiligt sind. Medizinische Fachangestellte, Pflegekräfte, alle sämtlichen anderen Berufsgruppen, die vielleicht in einem Krankenhaus oder einer Palliativstation, vielleicht auch in der ambulanten Situation in der Praxis vorhanden sind, die bestätigen ja alle das Selbstverständnis einer Rolle. Und ich könnte mir vorstellen, dass der gleiche Arzt mit der gleichen Ausbildung, also der gleiche Medizinstudent, in zwei unterschiedlichen Kontexten eine ganz andere Entscheidungsführung aufzeigen wird. Und das wäre jetzt für mich vielleicht auch ein Kritikpunkt an der Studie, zu sagen, dass da auf Einzelsituationen, Entscheidungssituationen geschaut worden ist, aber der Kontext, in welchem das Rollenverständnis sich entwickeln und vielleicht entfalten kann, ein bisschen zu wenig berücksichtigt wurde. Ergo, was ich sagen möchte, vielleicht für die Ausbildung von Medizinstudierenden, glaube ich, dass es durchaus wertvoll und wichtig ist, die Themen ethische Entscheidungsfindung und das Berufsbild des Arztes zusammenzubringen, aber auch die Wechselwirkung mit allen anderen Rollen und Berufsgruppen, die in der Ausübung des Berufes des Arztes gefordert sind. Und das sind eben medizinische Fachangestellte. Und da gibt es auf jeden Fall klare Tendenzen, dass diese sich weiter zusatzqualifizieren, die ganzen Lehrers und Nähpas und was es da alles an Zusatzqualifikationen gibt, die eben auch eine höhere Mündigkeit zur Entscheidungsfindung ermöglichen sollen. Wo ich glaube, dass das ein ganz relevanter Kontext ist, den man da nicht außer Acht lassen sollte.
Wenn Sie das alles umsetzen, kriegen Sie einen Nobelpreis. Sie haben mit allen Sachen absolut recht. Ich sage mal zwei Sachen und dann knüpfst du einfach an, weil das alles war eigentlich alles angesprochen. Zunächst einmal, Sie haben vollkommen recht, fangen wir bei dem letzten Punkt an. Wir machen hier ein Medizinstudium, wo sind denn die Krankenschwestern eigentlich? Der Sachverständigenrat für die Entwicklung, da sitzt eine, ja, die Sachverständigenrat für die Entwicklung der Gesundheitsberufe hat 2007, das ist schon lange her, gesagt, dass diejenigen, die in der Praxis zusammenarbeiten sollen, auch zusammen lernen. Und geschieht das hier in der UWH? Nein. Das hat trivial den Grund, dass wir keine Krankenpflegeschule haben, dass wir das nicht zusammen machen können. Aber, es versteht sich von selbst, gucke ich mal zu Ihnen rüber, es muss auf die Dauer eine Reform dahingehen, dass man interprofessionelles Learning macht. Das ist absolut notwendig, aus verschiedenen Gründen. Also das ist das, was Sie gesagt haben. Dann eine andere Sache, ich fange am Anfang nochmal an. Ja, das hat aber natürlich auch mit Studientechnik zu tun. Sie können nicht alles gleichzeitig messen. Studien sind ein begrenzter Blick auf die Wirklichkeit, die nur sehen, was sie sehen und glücklich manchmal sehen, was sie andeuten können, was sie nicht sehen. Und das war es auch. Wir haben jetzt gerade einen großen Drittmittelantrag gestellt. Da geht es nicht um die Wahrheit wie bei Platon. Da geht es darum, Sie kriegen so und so viel 100.000 Euro. Dafür müssen Sie die Wahrheit rausfinden. Und dann müssen wir die Methoden der Untersuchung so anpassen, dass er nicht zu viel Zeit braucht und nicht zu viele Mitarbeiter. Räume haben wir sowieso keine, kann keiner irgendwo sitzen. So, das sind politische, pragmatische Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Also haben wir sozusagen eine ganz singuläre Fokussierung vorgenommen? Ja, haben wir getan. Was wäre, wenn das anders gewesen wäre? Wäre was anderes rausgekommen? Möglicherweise. Kontextfaktoren?
Ja, zwei Punkte. Ich kann mich daran erinnern, dass vor ungefähr 10 Jahren eine Gruppe, da waren wir zusammen mit Janosch Dahm, der ja mittlerweile schon lange aus der Uni raus ist, tatsächlich ein Positionspapier von den Studierenden geschrieben haben für interdisziplinäre Lehre und so weiter. Ist schon lange her, ist noch nicht umgesetzt. Das ist eben ein stetiges Problem hier an der Uni auch, weil natürlich zwar Pflegewissenschaft da ist, aber Pflegewissenschaft noch was anderes ist als die grundständige Ausbildung und die sowieso ja nur alle paar Wochen da sind und so weiter und so fort. So, das ist die eine Sache. Das ist eben extrem schwierig, das übereinzubringen. Zweiter Punkt, wo wir das so ein bisschen gekratzt haben, diese Punkte auch gerade der Interdisziplinarität, ist in den qualitativen Interviews. Ganz viel, wie gerade in der Klinik die Stationen laufen, hängt damit zusammen, wie die Oberärzte und Chefärzte ticken. Und wenn Sie einen Chefarzt und einen Oberarzt haben, die sozusagen alle mit ins Boot holen, die auch die jungen Kollegen mit ins Boot holen, die sozusagen Verständnis, ein Teamverständnis haben auf der Station, dann haben Sie Fallbesprechungen, Sie haben eine Offenheit dafür, dass wirklich alle Perspektiven mit aufgenommen werden. Und dann haben Sie diese Interdisziplinarität.
Ich würde gerne eine Sache antworten, wenn das möglich ist. Ein ganz kurzer Punkt. Ja, mache ich kurz. Also ich kann mir vorstellen, dass das alles nicht einfach ist mit den Forschungsanträgen überhaupt. Das ist eben der Forscher und der Professor. Der Punkt ist auch nicht hinaus. Es finden aber zum Beispiel sehr viele AM-Praktika statt. Also es ist nicht so, dass unsere Medizinstudierenden nicht im Kontext von Ärzten und anderen Berufsgruppen, die im Medizinbereich und Gesundheitswesen tätig sind, nicht genau sich in dem Feld befinden und diese Beobachtung machen, durch teilnehmende Beobachtung, durch praktische Beobachtung, machen dann ein Praktikum. Die Frage ist, inwiefern werden genau diese Faktoren dort kontextualisiert und reingezogen, inwiefern werden sie reflektiert und aufgearbeitet? Also,
ja, recht. Dadurch, dass sie die Praktika machen, die sie in der Allgemeinarztpraktikum machen, bis zum 9. Semester, ist das noch keine Lehre. Sondern es geht eben darum, das zu reflektieren.
Ja. Das ist aber potenziell ein Lernraum, weil wir darüber sprachen, das folgende so klar zu.
Es gibt doch diese großartigen Berichte aus dem Allgemeinarztpraktikum. Die sind eigentlich ein Ort für so eine Reflexion. Beispielsweise. Da ist noch viel Luft nach oben, das gegebenenfalls auch weiter dann in den Kliniken mitzutragen. Und dafür müsste man eigentlich gucken, ob die ärztlichen Mitarbeiter, die entsprechend in den Kliniken arbeiten, auch befähigt werden, sowas mit dem Blick zu haben.
Also wir haben, man muss im Allgemeinarztpraktikum hier an der UWH so eine Patientengeschichte machen, sich so qualitativ, so Dankstein, Oma, Wodke hat dann und so weiter und das richtig ausarbeiten, die Studenten stöhnen, wie schwierig das ist. Und wir hatten mit dem Lehrstuhlinhaber, dem Vorgänger von dem Herrn Sönnigsen, hatten wir so eine Kooperation mit dem Ethikteil, ich antworte jetzt auf Sie, wo wir dann gesagt haben, ja Mensch, wenn die doch da eine Patientenbegleitungsgeschichte machen, die Art, wie die den Patienten begegnen, da sind doch auch ethische Aspekte drin, dann lasst uns doch eine sozusagen Reflexion für zwei verschiedene Fächer nehmen, Allgemeinmedizin und Ethik in der Medizin, das andere Fach, um beide Elemente daraus sozusagen zu entwickeln. Das haben wir eine Zeit lang gemacht, aber das konnte dann aus Gründen, die wir jetzt hier nicht diskutieren werden, so nicht fortgesetzt werden. Lehrstuhlinhaber hat gewechselt und andere Vorstellungen werden dann eingebracht, was vielleicht auch sinnvoll ist.
Ich freue mich, dass wir den neuen Modellstudiengang so angetitelt haben, wo wir jetzt endlich mit der HSG zusammen interprofessionell, auch mit grundständiger Pflege, Hebammen, Physiotherapeuten, Logo-Ergo, Pol und Ähnliches machen werden und dann immer noch nicht das haben, was wir eigentlich gerne wollen, nämlich eine vollständige gemeinsame Ausbildung, aber einen großen Schritt in die Richtung. Ich würde jetzt noch mal die nächsten Fragenden verkünden und werde dann wahrscheinlich während des Frage-Antwort-Spiels aufspringen und in meinen Stufenkurs entschwinden. Und der Herr Becker, der jetzt gleich die erste Frage hat, wird dann übernehmen. Da kommt Miriam, da kommt Ali. Das war die Meldung, die ich gesehen habe.
Ja, zwei Fragen. Einerseits hätte ich die Frage von mir dann auch gestellt. Was kann es Besseres geben als ein Problemfeld, ein Spannungsfeld? Und zwar tatsächlich jetzt nach der Antwort von Ihnen ergänzt durch den dritten Punkt. Es gibt die ersten beiden Punkte, nämlich die juristischen und ethischen Erwartungen, ideale Standards. Zweitens die Situation vor Ort und drittens persönliche Werthaltung. Das einfach unter Unprofessionalität abzubuchen, da wäre ich sehr vorsichtig, weil wir ja professionelle Standards auch unbedingt mit Skepsis betrachten müssen. Aber darauf haben Sie geantwortet. Viel wichtiger ist mir ein anderer Punkt, nämlich ich glaube herauszuhören, eine Gegenüberstellung von, die kam auch wörtlich vor, ethischer und technischer Rationalität. Und ich glaube herauszuhören, dass es eine, dass in der Studie und in der gesamten Fragestellung die Möglichkeit eines ethischen Ja's zu einem medizinischen Wissen, das auf technischen und auf professionellen und ich weiß nicht was auf welchen Erfahrungen beruft, gar nicht vorkommt. Es gibt von vornherein eine Gegenüberstellung. Ethik heißt Lebenswertberücksichtigung, heißt Patientenbildberücksichtigung, ärztliches Wissen hat bei all dem eine negierende, spielt eine negierende Rolle. Und das scheint mir problematisch zu sein, oder zumindest beleuchtenswert zu sein. Gibt es nicht auch eine Ethik der Durchsetzung von medizinischen Wissen? Frage.
Ja, also dass das diese Gegenüberstellung ist, das würden wir behaupten, ist das Ergebnis der Urteilskraft der Studenten, die am Anfang sagen, Paul ist ein armer Junge und wir müssen sehen, dass er Freunde hat und später dann sagen, es kommt auf die Atemmuskulatur an von Paul, wir müssen gucken, wie viel Kubikzentimeter Luft noch in die hineingeht. So, und da müssen wir ordentlich arbeiten. Da sehen wir ganz klar, dass sozusagen die eine Perspektive an die Stelle der anderen tritt.
Ja, oder sagen Sie, da sagen Sie, die Leute wandern von der Ethik in die Medizin. Ich sage Sie, ich vermute, oder ich sage mal, ich könnte gegen die Gegenthese vermuten, Sie wandern in eine ethische Unterfütterung Ihres medizinischen Wissens. Ich sehe da keinen stringenten Gegensatz.
Das ist ja gut, aber wo bleibt dann daran? Ja, also das wäre natürlich optimal, wenn es um eine Anreicherung geht und es geht nicht um ein Ausspielen von Ethik ist besser als Technik. Das ist ja Ärzte, die sollen das ja auch beherrschen. Dann müsste man natürlich zeigen können, wo in dieser technischen Orientierung das ethische Element drin ist. Das müsste man dann zeigen können, also indem man nochmal die Daten gibt oder die Studenten dann nochmal näher fragt. Ja. Unsere Erfahrung war, wie er schon festgestellt hat, in dieser Kohorte, in diesem Zusammenhang, dass das eher nicht der Fall war. Ich erinnere nochmal hier an diese Telefoninterviews, warum dann hinterher kein Rücklauf gekommen ist. Sie haben dann gesagt, ja, Ethik ist schön, aber wir müssen uns mit der eigentlichen Medizin beschäftigen. Die hat jetzt mit Ethik nicht so viel zu tun, obwohl das auch wichtig ist. Wir müssen jetzt irgendwelche pharmakologischen Dinge lernen. Schmerzmittel.
So müssen wir die Frage der impliziten und der expliziten Ethik stellen.
Ich finde also zumindest sozusagen in einem Beispiel wird für mich ganz deutlich, dass das nicht unbedingt Gegenpositionen sind, sein müssen, wie auch immer, sondern dass es ja auch einfach unterschiedliche Formen von Wissen sind, die man sich irgendwie aneignet im Laufe der Zeit, die im Idealfall sozusagen zusammenfallen und zusammen angewendet werden. Und ich finde gerade in diesem einen Faktor Alter. Also wenn jemand älter wird, dann tendiere ich dazu, weniger häufig Maßnahmen durchzuführen. Das kann man genau so formulieren, aber das Wichtige ist eben die Begründung dahinter. Und da kommt das sozusagen überein. Also es geht nicht darum, dass das irgendwie eine verwerfliche Haltung wäre, dass ältere Patienten weniger das Anrecht auf Leben hätten oder so, sondern es kommt darauf an, dass die medizinische Expertise den Ärzten sagt, dass die Prognose von jemandem, der 91 ist und so ein Lungenkarzinom mit einer Pneumonie zusammen hat, dass die Prognose so schlecht ist und man zu der allergrößten Wahrscheinlichkeit einfach wirklich Leiden verlängert, dass das der eigentliche Einflussfaktor auf diese Entscheidung ist, dieses Nicht-Leiden verlängern wollen, im Vergleich zu, von wegen, wenn jemand älter ist, dann weniger. So. Und da zeigt sich das ziemlich gut, wie das sozusagen übereinkommt. Ich glaube, dass es so eine Mischform ist. Also je nach Reflexionsfähigkeit der einzelnen Mediziner, das ist die eine Sache, und auch je nach Situation stehen sich diese Punkte manchmal vielleicht tatsächlich ein bisschen gegenüber, weil sie auch anderen Logiken folgen, oder sie ergänzen sich sehr gut. Ich glaube, dass das einfach so ein grauer Nebel ist, genau.
Ein Wort ist unprofessionell. Wir haben sehr viele Untersuchungen zum ethischen Selbstverständnis von Akteuren in der Praxis gemacht. Die Tatsache, dass man in der Praxis genötigt ist, zu improvisieren zwischen der Situation und Normen, das ist normal. Das ist vollkommen normal. Das ist völlig normal. Das heißt also, Berufsethik ist keine angewandte Ethik, wo man davon umgeht, allgemeine Normen in einem Kontext so umzusetzen, wie man sozusagen ein Rezept macht, man nimmt zwei Eier, schlägt die auf. Das ist nicht der Fall. Es ist normal, dass es da Unschärfen gibt, Grauzonen. Unprofessionell ist es dann, wenn das Verhältnis von Situativität, persönlicher Werthaltung und den allgemeinen Normen von dem Akteur so aufgelöst wird, dass er an den allgemeinen Normen völlig vorbei eine Entscheidung fällt. Das ist dann teilweise wieder das Gesetz, wieder die verpflichtende Berufung. Das ist unprofessionell. Und teilweise eben auch in Unkenntnis, dass man dann mit der Patientenverfügung, da haben sie, irgendwas steht dort da irgendwo, ja, hören Sie mal, das ist ein geltendes Gesetz. So, also Straßenverkehrsordnung werden wir auch dran gehalten, dass wenn wir die nicht kennen, dass wir die Regeln beachten müssen. Unprofessionell heißt, ganz an den Normen, die für die Situation gemacht sind, völlig vorbei. Das ist unprofessionell, damit wir das nochmal sagen. Und dieses Spannungsverhältnis, improvisieren zu müssen, nicht immer alles läuft, alles optimal, aber damit ist es noch nicht unethisch, das ist ein Grundvoraussetzung. Haben wir auch bei den Krankenschwestern Untersuchungen gesehen. Ich liebe meine Patienten, habe aber nicht für alle Zeit.
Ja.
Ich muss selber ein paar Minuten abweg, aber ich wollte doch noch kurz fragen. Wir basieren jetzt die Aussagen auf Ärzte, die mindestens 10 Patienten im Monat haben und auf Intensivstationen und so weiter tätig sind. Das ist ich kann mir vorstellen, dass je häufiger man damit zu tun hat, man das auch besser einschätzen kann, weil man einfach erfahrener ist. D'accord, auch für die Auswahl. Andererseits ist es auch eine heftige Selektion, die die Praxis nicht entspricht. In der Klinik, so auf ganz normalen Innenmedizin, Neurologie, Stationen, da gibt es Ärzte, die diese Herausforderungen sich auch stellen, die allerdings das vielleicht nicht ganz so häufig stellen müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann die Entscheidungsfindung anders ist, dass sie sich eher orientieren an ethischen Vorschriften und rechtlichen Vorschriften als an die ja aus der Unerfahrenheit heraus, dass sie sich eher an dieser auf der sicheren Seite sich orientieren. Also wenn ich es ethisch richtig mache und auch juristisch richtig mache, dann
dann medizinisch indiziert und richtig durchgeführt wird.
Ja. Und dann hätte man ein völlig anderes Bild als gerade eben.
Ja. Also das ist tatsächlich der überwiegende Teil, hat entsprechend viele Patienten im Monat. Wir haben ungefähr fast 18% von der Teilnehmer haben 1 bis 5 Patienten im Monat und 23% haben ungefähr 6 bis 10 Patienten. So, das heißt, wir haben eben nicht so viele Leute dabei im Vergleich, die weniger Patienten haben, aber es sind auch schon welche dabei. Diese Verteilung liegt vor allen Dingen, denke ich, daran, dass viele der Teilnehmer schlichtweg einfach Oberärzte waren. So, in den entsprechenden Stationen, die natürlich viel Erfahrung haben, lange Berufserfahrung und so weiter, viel dann mit den Patienten zu tun haben, gerade wenn es kritisch ist, und vergleichsmäßig wenige ganz normale Stationsfachärzte waren. So, daher kommt dann diese Verteilung. Und die sind auch gleichzeitig dann unsicherer, mit weniger Erfahrung und so weiter, ist richtig.
Und haben wir das dann verglichen, wie die Art der Antworten dann anders ausfällt, also haben wir die beiden Gruppen verglichen
darin? Wir haben das sozusagen von der statistischen Analyse her, war das so in dem, einfach mit den Daten, die wir hatten, so nicht möglich, das zumindest dann mit einer Signifikanz irgendwie nachzuschauen. Aber in den Interviews auch gezeigt hat, ist, dass tatsächlich die jüngeren Ärzte wesentlich unsicherer sind. Für jüngere Ärzte gibt es neben dem Rechtlichen und dem Normativen eine Instanz, ansonsten an die sie sich wenden, und das sind die Oberärzte.
Also werden sie genau in der Richtung quasi sozialisiert, das genauso zu verhalten in der Zukunft, ja, als die Hauptherausforderung.
Man kann auch über die Art abhängen, von denen man lernt. Ja, eine letzte Frage.
Ist dann irgendwie die Frage, inwiefern die Studierenden mehr Ethikunterricht haben sollten, da besser ausgebildet zu werden und das irgendwie reflektiert werden sollte nach allgemeinem medizinischen Praktikum, Jetzt komme ich tatsächlich gerade aus meinem zweiten allgemeinmedizinischen Praktikum im vierten Semester. Und ich merke auf jeden Fall den Unterschied zu sämtlichen Ärzten, die ich im Handeln sehe, bin ich nie in der Verantwortung. Das heißt, egal was ich jetzt von jetzt bis zu meinem neunten Semester lerne und was ich anwende und wie häufig mir noch jemand sagt, inwiefern ich auf irgendwas Rücksicht oder nicht Rücksicht nehmen soll, im Endeffekt bin ich nie in der Verantwortung, das ausüben zu müssen. Deswegen lässt sich auch das, egal was ich vorher damit in Verbindung bringe, nie so eins zu eins auf die spätere Praxis übertragen. Und da stellt sich dann auch die Frage, inwiefern ist das noch immer weiter zu vermitteln, der richtige Punkt in der Phase, nicht eher für in einer viel späteren Phase, aber ja schon in der ärztlichen Tätigkeit wichtig ist, da zu vermitteln, als das vorher im Studium zu machen.
Also der Modellstudiengang wird dann neu aufgelegt und wir haben ja jetzt die Wasserscheide 9. Semester. Dann ist sozusagen die Ausbildung an der Universität, wo man hier Seminare macht und im Seminarzimmer sitzt und an der Tafel was anschreibt, zu Ende, und die sind dann also in der Praxis. Und in der Tat ist es so, dass diese Wasserscheide bei der Neuaufstellung überschritten werden soll. Dass wir darüber hinausgehen und also auch dann, was Kommunikation, Medizin, Psychologie und alle anderen, sagen wir mal, Soft-Skill-Bereiche, die wichtig sind, vor allem der Universität, in ihrem Leitbild auch wichtig sind, dass die dann auch in den ersten Jahren im praktischen nach dem neuen Semester mit einbezogen werden sollen. Ja, Sie haben recht, und das haben wir bis jetzt nicht ausreichend getan. Zweiter Punkt ist, man kann das eine tun und das andere nicht lassen, oder wie das heißt. Das heißt also, wenn man Ethik während des Studiums am Anfang macht, macht man es anders als später. Und der nächste Punkt ist, es bedarf natürlich auch einer Vorbereitung auf diese Dinge. Und ja, es ist auch so, Sie sind ja Student. Also Sie sollen auch hier lernen, dass Sie als Studenten sich nicht als Arzt verhalten. Ich mache viele praktische Übungen und dann sollen die Studenten einen Arbeitsauftrag ausfüllen und einige fangen dann an, Diagnose zu raten, was der Patient hat. Das ist ein schwerer kategorialer Fehler. Wenn man kein Arzt ist, fällt man keine Diagnose. Oder wenn es nicht zum Arbeitsauftrag gehört. So, ja. Deshalb insofern klar, Sie haben hier so ein bisschen den Teststatus. Keine Verantwortung. Da muss man gucken, also Sie haben im Allgemeinarztpraktikum, wenn Sie mit den Patienten sprechen und dann üben sollen, eine Anamnese durchzuführen, um dann den Patienten Ihrem Allgemeinarzt vorzustellen, sagen, da ist die Frau Müller im Nebenzimmer, die ist gekommen, weil diesen. Und das ist auch eine Verantwortung für Sie, nicht?
Ja, doch.
Ja, die studentische Verantwortung. Natürlich nicht über Leben und Tod, da sind wir auch froh drüber.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für den Vortrag, die Diskussion. Das war ein super Beispiel für das, was wir uns für die Early Bird Lectures wünschen, nämlich es ging um eine klar erkennbare Frage. Es wurde die Methodologie der Bearbeitung dieser Frage vorgelegt. Und es hat auch noch was mit der Universität selbst zu tun. Also besser kann es nicht sein. Ja.